Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Ja, wir sind wieder da in einer neuen Woche, in der zweiten Woche in 2025. Falls irgendwas anders klingt heute mal, ich bin unterwegs, deswegen sitze ich hier gerade mit meinem Headset statt normalerweise mit meinem Mikrofon. Aber das dürfte einmal hoffentlich in Ordnung sein. Ich bin auch immer noch von letzter Woche ein bisschen erkältet. Es ist alles auf einmal. Aber das ist nicht so wild. Wir haben trotzdem noch News für euch heute. Bisschen wieder bunt gemischt, sehr unterschiedliches dabei. Die ersten Firmen, die uns sagen, wie ihre Manga in 2024 gelaufen sind. Wir haben den neuen AJA-Bericht, den Anime Industry Report. Und ja, noch einige interessante Neuankündigungen. Kommen wir gleich mal dazu. Gucken wir zuerst nach Deutschland. Da haben wir halt eine Nachricht, und zwar der Carlsen Verlag hat bekannt gegeben, was bei ihren Manga-Verlagen die erfolgreichsten Top 5 Titel gewesen sind. Also da gehören halt Sea Lions, wo halt die Webtoons und das ganze koreanische und chinesische Zeug läuft. Und Hayabusa, wo die Boys Love und Girls Love Sachen laufen. Und natürlich Carlsen Manga selbst. Bei Sea Lions haben wir eigentlich alles nur erste Bände auf den Top 5 Plätzen. Und gerade der erste Platz dürfte dann nicht überraschen, Omniscient Reader's Viewpoint.
Jo, da sind die Leute wild drauf, wie damals auf Solo-Leveling, auf das Ding.
Oh ja, das auf jeden Fall. Der zweite Platz ist The World After the Fall. Das sieht auch noch so wie so ein Top, wie so ein Ding aus, was halt in der Webtoon-Szene relativ beliebt ist. Der Rest sagt mir jetzt nicht so unbedingt viel. Dear Door ist halt offensichtlich Boys Love mit fast nackten Männern auf dem Cover drauf. The World's in Your Snare sieht auch aus irgendwie wie so ein Boys Love Thriller oder irgendwie sowas. Und Platz 5, Now Set Wicked Stepmom.
Ja,
ach, also, da haben sie sich hier vertippt. Not So Wicked Stepmom, so.
Okay.
Ja.
Ja, also klar, das ist wieder Märchengeschichte, ne?
Genau. Bei Hayabusa ist es alles, sind die ersten, die untersten 5 Plätze auch nicht so überraschend, auch alles explizite Boys Love Titel, der Deep und das Beast auf Platz 5, Platz 4 ist Threesome, Platz 3 ist Unlimited Lust, alles matt. Auf Platz 2, das hat mich sehr gefreut dann zu sehen, The Guy She Was Interested In Wasn't A Guy At All, haben wir Girls Love auf dem obersten Platz, Brad Sommer mit dem Grünen. aber ja, das ist ein Titel, der soll wohl auch sehr gut sein. Ich habe den ersten Band auch schon gekauft, kam aber noch nicht dazu, das zu lesen. Und auf Platz 1 Slam Dunk Band 2. Ich muss jetzt überlegen, ob Band 1 dann... Ja, genau. Band 2 kam am Anfang des Jahres raus. Also Band 1 war noch 2023. Also scheint Slam Dunk auch sehr gut zu laufen dieses Mal.
Ja, meine Schnute. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu damals, wo sie es abbrechen mussten.
Ja, das ist doch, also es ist einfach eine sehr erfreuliche News, dass es jetzt der Top-Titel bei Hayabusa im Prinzip ist. Und bei Carlsen Manga sind halt wieder die ganzen Shonen-Klassiker drauf. So, Tokyo Revengers Band 12 haben wir auf Platz 5. Auf Platz 4 haben wir Dragon Ball Super Band 20. Auf Platz 3 haben wir dann den ersten Band von Dragon Ball Massiv.
Ha.
Auf Platz 2 One Piece Band 1. Und auf Platz 1 Naruto Massiv Band 1. Die drei großen Dinger nach wie vor ungeschlagen, ihre ersten Bände.
Meine ja. Güte, so viele Leute, die sich das zum ersten Mal antun. Sehr lustig.
Ja, das wird sich wahrscheinlich irgendwie niemals ändern, dass die Dinger sich verkaufen.
Ach ja, wer weiß, in 50 Jahren sieht die Welt vielleicht anders aus.
Ach, in 50 Jahren läuft One Piece 2 oder das dritte Remake läuft dann vielleicht schon, wer weiß.
Ha.
Kommen wir zu neuen Anime-Ankündigungen. Wir fangen an mit einem neuen Stop-Motion-Anime. Und zwar hat WIT Studio vor 4 Jahren ihr eigenes Stop-Motion-Studio gegründet. Und die arbeiten jetzt für Netflix an einer Serie zu My Melody und Kurumi. So heißt die Serie auch, My Melody und Kurumi. Ist eben eine Stop-Motion-Serie von dem Regisseur von Pui Pui Molka, also was er auch als Stop-Motion angefangen hat, bei dem neuen Studio Turuku von WIT Studio.
Jo, Sanrio-Maskottchen wieder, oder?
Genau. Auch Kurumi ist seit 20 Jahren gibt es Kurumi mittlerweile und ist sehr, sehr beliebt. Und ja, also auch dieser erste Teaser, den die da veröffentlicht haben, die so ein paar 10-Sekunden-Snippet, sieht wieder toll aus. Ich bin ja Riesenfan von Stop-Motion und hier haben wir halt 2 fluffige Dinger, die da irgendwie unterwegs sind. Und Pui Pui Molka war schon top, da den Regisseur von als Regisseur bei dem neuen Witch Studio ist auch cool. Bin ich sehr gespannt drauf. Im Juli diesen Jahres soll das dann kommen, anlässlich der Jubiläen von den beiden Maskottchen.
Jo, nette Sache. Aber ich kriege auch schon das Gefühl, dass in letzter Zeit man mehr von dieser Sorte von Animationssachen sieht. Wahrscheinlich, weil sie erfolgreich waren, oder? Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
Ja, Pui Pui Molka lief auf Netflix. Ich meine, Netflix hatte dann auch noch die ganzen Dwarf-Dinger immer produzieren lassen. Also hier das Pokémon Concierge und so Rilakkuma, die Serien. Ja, ich meine, es ist ein schöner Stil, ne? Bin ich auch großer Fan von.
Nett.
Dann haben wir Isekai Light Novel nochmal wieder, die eine Anime-Adaption bekommt. Das ist ein Satz, den kann ich wahrscheinlich einfach im Prinzip, also den könnte man jetzt hier rausschneiden und in jede Podcast-Episode reinschneiden.
Yes.
und zwar heißt es The Water Magician. Soll ein TV-Anime bekommen im Juli. Und ist halt die Geschichte, wie halt ein Japaner mal wieder Isekai wird und jetzt zu einem Zauberer wird, der speziell mit Wasser umgehen kann und gleichzeitig aber dann auch noch eine besondere Fähigkeit bekommt, und zwar, dass er nicht altert.
Ja, du musst ja dich irgendwie als Besonderer herausstecheln. Weißt du, es wäre mal so richtig lustig, wenn sie mal wirklich was machen würde, wo der Mensch halt nur seine Schwierigkeiten mit der Fantasy-Welt hat, ne? Kein Besonderer ist.
Ich meine, ich bin mir relativ sicher, dass es das im Prinzip auch parodiemäßig gibt, ne? Also.
Zumindest kann man sagen, dass der Trailer ein kleines bisschen besser aussieht als der sonstige 0815-Müll. Aber es ist auch nur der Trailer. Das kann natürlich einen falschen Eindruck erwecken, ne?
Ja, der Trailer sieht halt okay aus. So, ich finde das Lied, was da drin spielt, ganz schön. Es ist leider noch nicht angekündigt worden, wer der Composer von der Serie ist. Wird gemacht bei Typhoon Graphics zusammen mit dem Studio Wonderland. Wonderland ist auch noch ein relativ neues Studio. Die haben, glaube ich, auch erst 2022 angefangen. Und Typhoon Graphics ist jetzt auch erst die 10 Jahre alt. Aber die haben zumindest schon einige Anime-Produktionen jetzt auch mitgemacht. Wie hat dieses Realiana Ended Up at the Duke's Mansion. Was ja auch so eine Adaption von einer Webtoon gewesen ist. Regisseur Hideyuki Satake ist ein Regiedebüt, hat vorher einzelne Episoden bei zum Beispiel Decadence, Delicious in Dungeon oder Gridman und Deine Sennen Regie geführt.
Ist ja nice.
Ja. Mal sehen, es klingt okay halt so, ne? Also es sieht halt nicht scheiße aus, das ist schon mal okay. Sonst kann man mich mit einem Isekai halt auch nur locken, wenn er irgendwie was Besonderes macht.
Ja, mittlerweile geht's mir ähnlich. Also ich weiß nicht, ob ich da reingucken würde. Es tut mir leid. Also das ist nicht zyklisch, das kann man nicht in jeden Podcast einsetzen. Darauf habe ich früher einen anderen Spruch abgelassen.
Dann Immer noch eine weitere Light Novel-Reihe, die ein Anime bekommen soll. Da haben wir noch keine großen Infos zu, sondern und zwar The Otome Heroines Fight for Survival. Ja, da geht's auch irgendwie um ein Mädel, die ihr Dorf wird irgendwie angegriffen von Monstern und sie haut dann ab und sie muss dann irgendwie in einer Orphanage unterkommen, also in einem Waisenhaus. Was aber auch irgendwie total doof ist, und dann haut sie da ab. Und nachdem sie vom Waisenhaus abhaut, hat sie einen Encounter mit einer alten Dame, der sie auch irgendwie angreift, und danach hat sie so eine Epiphany, dass ihr plötzlich klar wird, dass sie die Protagonistin von einem Otome-Spiel ist.
Aha, aha. Eine Begegnung, ja. Eine Erleuchtung. Meine Güte, ist ja fast schon spirituell.
Ja, ist halt auch wieder. Otome, also, das war am Anfang, war das nett, jetzt mittlerweile bin ich auch irgendwie tired. Können wir nicht ein paar mehr Genres einführen? dann haben wir noch Toysan soll einen Anime-Film bekommen, der im Sommer 2025 erscheint. Toysan ist eine kurze Videoreihe von einem Idol aus der Boyband Strawberry Prince. Strawberry Prince selber haben ja letztes Jahr, also 2024, auch schon einen Anime-Film bekommen. Und jetzt bekommt halt quasi eine Kurzfilmreihe von einer der Bandmitglieder von Gel noch seinen eigenen Anime-Film. Und ja, der Gel, der soll da auch anscheinend halt irgendwie mit stark involviert sein in der Arbeit. Skript und Storyboard, Charakterdesign und wird auch Voice-Acten in dem Film. Die Prämisse ist eigentlich halt ganz simpel. Da geht's irgendwie um wo hatte ich das vorhin nochmal gelesen? Irgendwo hatte ich die Prämisse. Die war sehr simpel, genau. Ein Mädel, das auf Jail trifft und sich in ihn verliebt.
Ah, jo.
Also, ja.
Das Einzige, was auffällt an der Vorschau, ist, dass sie wirklich keinerlei Probleme damit haben, ihre ganzen Konzeptsachen zu zeigen. Alles, was in Arbeit ist, egal wie wild und mies es aussieht, ne?
Das ja, ist also man sieht da halt einiges in Storyboards und Konzeptzeichnungen und auch das Charakterdesign und alles. Ist dann halt auch die Frage, also diese Short-Videos, ich muss mal gucken auf dem Kanal, die sind jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt dann groß produziert, ob die da dann mehr Arbeit sozusagen in den Film reinstecken und den zu einem tatsächlichen Anime-Film machen oder ob der auch nur so ein Short ist, wie es diese Kurzdinger sind, aber halt in Spielfilmlänge.
Ja.
Keine Ahnung. Das ist wirklich nicht so, überhaupt nicht meine Welt. Ich frage mich, ob man diese Band überhaupt irgendwie im Westen kennt.
Wahrscheinlich nur Fans.
Ja.
Na gut.
Und dann haben wir noch quasi neue Manga-Ankündigungen. Die haben wir jetzt noch nicht so ganz offiziell auf dem Papier, aber Tokyo Pop hat angekündigt, dass sie eine Partnerschaft mit Mattel eingegangen sind, um Graphic Novels zu veröffentlichen, die halt im Manga-Stil sind, basierend auf den Mattel-Properties, also Hot Wheels und Barbie zum Beispiel.
Du, wenn ich noch 8 oder 9 Jahre alt wäre, wäre ich voll auf dem Hot Wheels-Manga gestanden. Aber, ja.
Ja, es gab damals auch so coole CGI-Serien, die erinnere ich mich auch noch, die habe ich als Kind definitiv geguckt. Und es gibt ja auch heute, glaube ich, immer noch Serien dazu. Ich glaube, die gibt es auch auf Netflix sogar. Also, ist eine nette Idee. So, die Zielgruppe soll halt auch sein, ne? 8- bis 12-Jährige, 2026 sollen dann die ersten rauskommen. Kann man mal machen. So, Monopoly-Manga könnte man dann auch noch machen. Stimmt irgendwie. Mach einfach wildes Zeug dann. So.
Ich meine, Mattel, da gehört ja auch He-Man dazu, oder? Ne? Mass of the Universe.
Ist das? Ich weiß es halt nicht auswendig, was Mattel und was Hasbro ist, ehrlich gesagt.
Da müsste ich jetzt auch nachgucken. Aber ja, Die He-Man-Serie hat sowieso schon einiges an Anime reingekommen, die neueste, ne? Und es wäre ja auch mal lustig, wenn wir diese, sowieso einige von diesen alten 80er-Jahre Spielzeug-Werbeserien, ne, die könnten auch mal rausgekramt werden aus der Kiste, ne? Wenn ihr schon irgendwas neu macht, ne, irgendwas Altes, dann hätte ich auch gern davon ein paar, ne?
Ja, könnte man sicherlich auch witziges Zeug machen. Ich sehe hier noch Monster High ist zum Beispiel noch Mattel. Das hat ja auch schon einige Trickfilm-Sachen bekommen und so. Also das würde sich jetzt Manga sicherlich auch sehr gut anbieten. Ja, so mal sehen, was sie da planen. Habe ich jetzt auch grundlegend nichts dagegen. Und Tokyo Pop operiert ja auch bei uns hier in Deutschland. Dann werden wir sicherlich auch einen deutschen Release davon bekommen.
Jojo. Nice, nice.
So, haben wir ein paar Updates noch zu bereits angekündigten Serien. Einmal haben wir Reincarnated as a Neglected Noble, Raising My Baby Brother with Memories from My Past Life. Ich habe euch jetzt letzte Woche darüber beschwert, da hatten wir Reincarnated, was war's? Was auch Reincarnated Noble oder was?
Ja.
Reincarnated irgendwas.
Ist auch schon alles. Wieder. Schon wieder ja. Der Blaublütige.
Ja, immer. Ja, und hier geht's, war ja die Prämisse, da hatten wir die Ankündigung auch irgendwann 2024 und hier ist ja die Prämisse, dass es um halt auch einen Geissekeiten geht, der sich dann im Körper eines Fünfjährigen wiederfindet, halt in einer blaublütigen Familie. Und der kriegt dann auch irgendwie die Epiphany, dass dieser, dass sein kleiner Bruder ihn im Erwachsenenalter töten wird, aber er macht sich da nichts draus und zielt halt seinen kleinen Bruder einfach ganz normal irgendwie auf. Und er soll angeblich übergewichtig sein, aber wenn man sich jetzt die Trailer anguckt, die halt jetzt rausgekommen sind, mit ein paar Infos dazu, ist es so ein schlechtes Design, was das angeht.
Ja,
das sieht halt wirklich einfach nur aus wie ein aufgeblasener kleiner Junge.
Ja, ja, als hätten sie einfach ein Kissen unter die Kleider gesteckt. Das ist...
Ja, ja. Er sieht wirklich nicht irgendwie übergewichtig aus, sondern halt einfach nur, als wären da zu viel Klamotten angezogen. Es ist nicht, also was das angeht, nicht gut gemacht. im Juli soll das rauskommen und wird gemacht bei Studio Comet. Das ist ja schon lang alt eingesessene Studio. Die sind vor allem bekannt für die Cutie High Defense School Club, irgendwie sowas.
Nee.
wo es halt um schöne Magical Boys halt geht. Und unter der Regie von Masafumi Sato, der auch schon The Salad Ball of Eccentrics bei Studio Comet gemacht hat. Das lief ja auch irgendwann letztes Jahr, 2024.
Jo.
Ja, wenn man sich die Trailer so anguckt, also es sieht jetzt halt auch nicht unbedingt besonders aus. Und mir ging sofort die Stimme von dem kleinen Bruder auf die Nerven, als ich den Ton angemacht habe. Normalerweise bin ich ja zu haben für so Erziehungsanime, aber hier sieht das mehr nach einem billigen Gag aus.
Ja, ich weiß auch nicht. Nee.
Dann haben wir neue Infos zu der zweiten Staffel von Dorohedoro.
Wow.
Da ist jetzt auf der Website angekündigt worden, dass die dieses Jahr rauskommen soll und auch wieder von dem gleichen Team gemacht wird bei MAPPA, die auch die erste Staffel gemacht haben.
Meine Schnute, es ist eine Weile her, hä?
Ja, 2019, glaube ich. Müsste ich jetzt gerade noch mal gucken. Aber ja, es ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Aber ist cool. Freut mich, dass Dorohedoro zurückkommt als Anime.
Die wilden Albtraum-Horror-Szenarien sind wieder da.
Dann, Bushiroad hat angekündigt, dass der Cardfight Vanguard-Anime 700 Episoden haben soll. Mindestens.
Okay.
Wir sind aktuell, nehmen wir alle Serien zusammen. Die laufen ja, glaube ich, so 2011 oder so. Sind wir aktuell bei 582 Folgen. Das heißt, mit noch mal mindestens 120 ungefähr kann man rechnen.
Hm.
Und ja, also das Ganze, es sieht auch so aus, als würde das weiter alles in der D-Serie spielen, in der sogenannten. Da hatten wir auch schon mal irgendwann über die Ankündigung von Bushiroad gesprochen, dass sie ja das war irgendwann 2021, da ist gerade erst irgendwie die zweite Staffel von der D-Series gelaufen und da haben sie schon angekündigt, dass sie mindestens 9 machen werden. Und ja, die 9. Staffel kommt dieses Jahr und irgendwann später haben sie dann noch angekündigt, dass sie ja noch mehr machen werden, also dass es auch noch eine 10. Staffel geben wird und wahrscheinlich noch mehr. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese 700 Episoden alleine mit der D-Series erreicht werden. Mit den Charakterdesigns von Clamp. Und ja, das ist also so im Westen kennt man Card Fight Vanguard gar nicht so groß. Also da gibt es höchstens noch eine englische Übersetzung von dem Kartenspiel. Aber in Japan ist es riesig erfolgreich.
Offensichtlich. Da ist noch einiges an Sprit im Tank. Das wird noch ein paar Jahre weitergehen. Und wer weiß, ob sie dann wirklich aufhören mit 700. Ich meine, das ist ja
da
nicht so, dass
sicherlich noch mehr, wenn das Cash macht.
Ja. Die haben jetzt auch nur gesagt, bis 700 machen wir auf jeden Fall. Ne? Ist ja nicht so, als ob das ihr Ziel wäre, damit 700 aufzuhören.
Genau. Dann haben wir noch Sentence to be a Hero. Da hatten wir die Ankündigung auch irgendwann letztes Jahr. Ist jetzt nur ein kleines Update rausgekommen, dass es halt 2025 die Anime-Umsetzung kommen soll. Sonst sind erste Charakterdesigns gezeigt worden von den Figuren, weil ich glaube, den Trailer und so gab es bisher noch nicht. Das war halt auch irgendwie, ich meine, da war die Idee nicht, dass halt Menschen in so einer Fantasy-Welt dazu verdammt werden, Helden zu werden, um gegen die Dämonenarmee zu kämpfen, wenn sie halt irgendwie Verbrechen oder so begangen haben als Strafe. Und dann, wenn sie sterben, immer wieder auch wiederbelebt werden, um dann weiterkämpfen zu müssen.
Ich meine, eigentlich macht es Sinn, ne? Weil ein Leben nur aus Krieg zu führen, hört sich nicht unbedingt nach viel Spaß an, ne?
Ja.
Und wie war das? Der Hauptcharakter wird zum Held verdonnert, weil er eine Göttin gekillt hat? Also ja, du hast dafür gesorgt, dass wir jetzt diesen Schlamassel haben, also büschst du wieder aus, nachvollziehbar, ne? Aber es sieht halt schon nach so ein bisschen provokanten Edgelord-Anime aus, ne?
Ja, das könnte es durchaus sein. Ich meine, ich finde die Designs, die da jetzt gezeigt werden, auch nicht unbedingt schlecht. Und es soll ja Studio Kai machen, also das wird hoffentlich auch gut aussehen. Aber wir wissen da halt jetzt noch nicht so unbedingt viel zu.
Jo, okay.
Und dann fand ich noch eine interessante Nachricht, und zwar der Manga Beat and Motion wird zu Ende gehen am 25. Januar. Beat and Motion ist der Manga, der von dem Gewinner von dieser Shonen Jump Reality Show gezeichnet wird, die 2021 lief. Das hieß Million Tech, hieß die, glaube ich, und ist gehostet worden von Shonen Jump Plus. Und da gab es dann halt zu gewinnen, ne, dass die, da sollte man halt ne, irgendwie Drafts oder so einreichen oder One-Shots oder irgendwie so. Und der Gewinner hat halt ein Preisgeld bekommen, sowohl wie auch eine Serialisierung von seinem Manga und eine kommende Netflix-Adaption. Und der Manga ist Februar 2023 gestartet und jetzt 2 Jahre später nur mit dem 47. Kapitel soll er dann zu Ende gehen. Das klingt jetzt erstmal so, als wäre das vielleicht auch irgendwie schlecht gelaufen. Ich habe dann aber mich ein bisschen damit beschäftigt und gelesen, dass wohl die Plot-Threads und jetzt alles auch schon ja sehr logisch dabei sind, zu Ende geführt zu werden. Also das scheint einfach die Länge der Story halt zu sein.
Jo.
Bin ich mal noch gespannt, ob dann halt wirklich diese Netflix-Adaption, die da versprochen worden ist, auch irgendwann tatsächlich mal kommt.
Yes. Ich meine, wenn das Ende kommt, dann hoffe ich aber auch, dass sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen, auch wenn wir länger warten müssen, und dann wirklich auch die ganze Geschichte umsetzen.
Ne? Ja.
Ja, ich habe das Ding zum ersten Mal mitbekommen dank dem Internet, ne? Weil das anscheinend auch ein kleiner Kritikerliebling ist.
Ja.
Und ich habe auch ein bisschen reingeschaut. Es ist eine nette Serie auf jeden Fall.
Ja, Bin ich durchaus. Hatte nicht Shin, glaube ich, sogar in unserem Podcast mal darüber gesprochen?
Ich weiß nicht, ob das Shin war bei uns. Keine Ahnung. Mein Hirn ist sowieso nicht brauchbar. Ich glaube, der YouTuber Gigok hat es erwähnt, auf jeden Fall mal.
Okay. Mal gespannt bleiben, ne? Also, ob der Mangaka dann jetzt noch direkt den nächsten dann anfangen wird, ob der jetzt damit seine Karriere halt damit geturbo startet hat. Und wann diese Netflix-Adaption kommt, ob sie überhaupt kommt. Dann haben wir noch zwei große Themengebiete. Wir haben einmal noch ein paar Industrie-News, die zusammengekommen sind. Und zwar ist ja zum einen der neue AJA-Report draußen, also der von der Anime-Industrie im Prinzip ein Report, wie die Industrie sich in 2023 entwickelt hat. Diese Reports basieren halt ganz groß nur mal auf Umfragen und alles sowas, deswegen dauert das ewig, da die ganzen Daten und so zusammen zu sammeln. Deswegen kriegen wir die auch immer im Prinzip für das Jahr davor am Ende des Jahres.
Ja, ja, klar.
Und hier sind ein paar interessante Sachen jetzt diesmal auch wieder drin. Also zum einen, wir haben halt jetzt natürlich wieder ein neues Rekordhoch. Die Anime-Industrie ist dabei, weiter zu steigen. Wir haben ein Market Value, also einen zusammengerechneten Market Value von jetzt, wo steht die Nummer, von 3,3465. Jetzt muss ich überlegen, wieder Trillion, was ist das? Billionen. Yen?
Aber ja, Yen hilft uns nicht so viel, weil es so schwer ist mit den großen Zahlen, ne? Sag mal Dollar.
Genau, umgerechnet 21,27 Milliarden Dollar, also auch so 20 Milliarden Euro vielleicht ungefähr. Und das ist natürlich eine Menge Cash. Da ist halt alles mit reingezählt, also Streaming Revenue, Merchandise, Live Events und was man sich da noch alles beidenken kann, was irgendwie dazugehört. Nochmal separat betrachtet wird auch der Industry Market Value, also was im Prinzip nur die reine Produktion wert ist, also was die ganzen Studios sozusagen wert sind. Und da sind wir auch auf einem neuen Rekord hoch in 2023 mit 427,2 Milliarden Yen, also ungefähr 2,5 Milliarden Euro. Was 25% mehr ist als noch in 2021, was im Prinzip heißt, dass wir noch einen großen Anstieg an neuen Studios gesehen haben und neuen besetzten Plätzen im Prinzip in den Studios.
Ja, das hört sich so an, als würde es der Realität entsprechen. Wir haben nämlich eine Menge Studios aus dem Boden wachsen sehen über die letzten 2 Jahre, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch das erste Mal wieder seit 2020, oder ich glaube 2021 war das, ich weiß, ich muss gerade noch mal gucken, 2020 ist es gewesen, dass der Foreign-Markt wieder größer ist als der Domestic-Markt im Anime-Bereich. Das heißt, weltweit außerhalb Japans wird wieder mehr Geld mit Anime gemacht als innerhalb Japans. So, die Verteilung ist bei 51,5% zu halt 48,5%. Also 48,5% des Anime-Industrie-Geldes wird generiert in Japan, der Rest außerhalb. Und ne, das letzte Mal hatten wir das halt 2020 im Pandemiejahr. Jetzt in 2023 kann man sagen, dass da der Einfluss davon deutlich zurückgegangen ist und es jetzt halt wirklich einfach daran liegt, dass halt auch im Ausland einfach generell sehr, sehr viel Anime konsumiert wird.
Ja. Es läuft also eigentlich gut, wenn man nur die Zahlen sich anguckt, ne? Aber klar, das erzählt einem nicht die ganze Geschichte. Hintendran ist natürlich eine Menge noch am Laufen und auch im Argen. Aber trotzdem, es ist keinerlei Stagnation. Es geht nach oben. Es wird größer. Nur die Frage ist, wie viel größer kann es noch werden, bevor irgendwie es automatisch sich ein bisschen abflacht, weil einfach man nicht mehr produzieren kann.
Ja, also irgendwann wird man halt an die Grenzen kommen von dem, was man an Anime generell überhaupt produzieren kann. Das beschwöre ich ja eigentlich schon seit Jahren voraus und ich bin erstaunt, dass sie immer noch irgendwie neue Animatoren finden irgendwo. Keine Ahnung, wo sie die noch hernehmen.
Also unterm Sofa nachgeguckt. Oh, da ist noch einer.
Was ich hier auch noch sehr interessant finde, die haben mit einer Firma namens Parrot Analytics zusammengearbeitet, die Umsatzzahlen von den ganzen Streamern haben. Was die Streamer an Geld machen, auch mit Anime und generell. Und was ich da besonders interessant finde, 6% von globalem Streaming-Revenue in 2023 sind Anime.
Das ist schon mal was, ne?
Ja, das heißt, eine ganze Industrie ist aus einem einzigen Land im Prinzip, und hier bei den Parrot Analytics bin ich mir relativ sicher, das steht jetzt hier nirgendwo, bin ich mir relativ sicher, dass auch nur japanisch produzierte Anime damit gemeint sind, sind 6% des globalen Umsatzes mit Streaming. Das ist ziemlich krass eigentlich.
Ja. Ja, es ist schon ein Brocken.
So, wenn man bedenkt, was es halt auf Netflix alles gibt, ne, Realserien aus allen Ländern, Cartoons aus allen Ländern, dann halt mittlerweile ja noch diese Shows und alles, was sie da haben und Filme und alles. Und davon sind 6% an Revenue Anime, das finde ich schon ziemlich interessant.
Ja, also es ist ja heute wirklich einfacher, an Anime ranzukommen, als es jemals war, ne? Du kannst allein nur mit Netflix, auch wenn Netflix zum Beispiel weitaus weniger hat als Crunchyroll, kannst du trotzdem noch genug Anime gucken in deinem Alltag. Egal, ob du Fan bist oder nur Normalo. Normalo. Aber ja, ne, es ist mittlerweile einfach zu sehen, als wir halt nur Fernsehen und DVDs hatten, war das nicht so wert. Da musstest du Fan sein, weil du musstest Geld ausgeben.
Ne? Ja. Und Parrot Analytics hat das dann auch noch aufgesplittet nach den einzelnen Streaming-Services, wer wie viel Geld macht mit Anime. Und da finde ich es besonders interessant, Netflix ist an der Spitze, ganz weit oben. Die machen am meisten Geld mit Anime, circa 200 Millionen. Oh. Und Crunchyroll, ja, der Hauptstandort von Anime sind im Prinzip, machen nur die Hälfte ungefähr, machen 116 Millionen.
116 oder 1000? Also,
ach Gott, du hast recht, ich hab's nicht richtig gesehen auf meinem Screen. Ja, die Netflix-Zahl ist 2073 Millionen und Crunchyroll ist 1161 Millionen. Also es ist trotzdem, also dieser Unterschied finde ich bemerkenswert, dass Netflix, obwohl der Anteil von Anime auf Netflix nur, das haben sie ja auch aufgeschrieben, 4% sind. Also die gesamte Library von Netflix, 4% davon sind Anime. Und 7% machen sie allerdings an Revenue mit Anime.
Ich frage mich echt, wie sie auf diese Zahlen kommen. Ich meine, irgendjemand muss sie haben, ne?
Ja.
Netflix zum Beispiel gibt sie nicht immer gern raus.
Ja.
Also, das wäre natürlich schon heftig, dass, also ist, ja klar, logischerweise, Netflix hat eine massenweise größere Abonnentenanzahl als Crunchyroll, ne? Aber trotzdem, das ist, hört sich nach viel an.
Ja.
Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Das finde ich auch halt sehr bemerkenswert, dass Netflix scheinbar, obwohl Anime nur ein gewisser Teil ihrer Library ist, dass die damit trotzdem deutlich mehr Geld machen als Crunchyroll, die ja die Heimat von Anime im Prinzip sind, wo es ja wirklich alles Mögliche nur mal zu sehen gibt.
Ja, es ist schwer für mich, das so direkt zu glauben. Ich weiß nicht, ob sie es hundertprozentig richtig umgerechnet haben. Die rechnen wahrscheinlich einfach so, ja, Netflix verdient so und so viel im Jahr, so viel Prozent davon ist Anime, also muss es so und so viel sein. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so 1:1 geht.
Das kann ich dir jetzt natürlich auch nicht sagen. Aber ich meine, ich muss sagen, ich kann es mir schon durchaus vorstellen, dass Netflix an der Spitze ist dabei, tatsächlich, ne?
Ja.
Wie du es ja schon meintest, das hat quasi jeder Haushalt.
Ja, ist so.
Und die produzieren ja auch Anime, die spezifisch im Prinzip für auch den westlichen oder für international gedacht sind, sozusagen. Also sowas wie Terminator Zero, das guckt dann halt auch mal nicht Anime-Fan.
Ja. Bah, Wahnsinnssache.
Ja. Wir haben aber noch eine weitere Industrie, wo die zumindest ein bisschen Zahlen offengelegt hat, und zwar die Webtoon-Industrie in Südkorea. Nämlich in Zusammenarbeit, also haben wir haben den 2024 Webtoon Industries Survey von der japanischen, vom koreanischen Kulturministerium und der Korea Creative Content Agency. Und die haben herausgegeben, dass Webtoons ungefähr einen Umsatz von 1,5 Milliarden Dollar gemacht haben in 2023, was fast 20% mehr ist, als sie noch 2022 gemacht haben. Und generell, wenn man sich das anschaut, wie schnell das gestiegen ist, also in 2017 waren wir noch bei 258 Millionen US-Dollar, die das gemacht hat, und jetzt halt nur 8 Jahre später sind wir schon so, das ist beim Fünffachen.
Fast, ja. Ja, Wahnsinn. Ja. Echter Wahnsinn. Ja, das ist logischerweise kommt mit so einem schnellen Wachstum auch so ein paar Schmerzen, ne? So ein paar Wachstumsschmerzen. Aber ja, die Webtoon-Industrie, die ist eine spannende Angelegenheit.
Ja, also das finde ich generell interessant. So, ich habe das Gefühl, gerade so, also gerade nochmal in Südkorea dreht sich da mittlerweile alles drum. Weil jeder Webtoon im Prinzip bekommt irgendwie eine TV-Serie. So wahrscheinlich jede Serie, die du im koreanischen Fernsehen wahrscheinlich mittlerweile sehen kannst, basiert auf einem Webtoon.
Das ist wahrscheinlich ein recht großer Prozentsatz. Und es ist natürlich schade, dass halt auch dort die Leute sich die Finger wund zeichnen, weil es halt eine nicht besonders schöne Arbeitsdruck ist, der da herrscht, ne?
Ja, ja.
Ähnlich wie beim Manga und Anime, ist es nicht das Idealste.
Ja, es gibt noch eine Angabe, wenn es um Export geht, wo am meisten im Ausland Webtoons konsumiert werden. 40% sind in Japan von den ausländischen Einnahmen, 20% ungefähr in Nordamerika. In China sind es 15% ungefähr, in Südostasien 12% und Europa dann erst mit 8%.
Das finde ich so cool, wie Korea zurückschlägt. Also jetzt nicht im bösen Sinne gemeint, aber es war mal so eine Zeit so vor so 15 Jahren oder so, wo du eindeutig sagen konntest, dass Japan die meisten Medieninhalte produziert hat für den ganz ostasiatischen Raum. Ne? Ja, dann haben sie in China und in Südkorea größtenteils japanische Sachen geguckt. Und jetzt ist es so, dass die Koreaner Webtoons machen, die größtenteils außerhalb von Korea in Japan gelesen werden.
Genau.
Coole Sache.
Dann haben wir auch noch, wir haben jetzt, wie ich eben schon meinte, es kommen ständig neue Studios und ein weiteres kommt wieder dazu. Und zwar Cyber Agent, die Mutterfirma von Cygames und Cygames Pictures, hat noch ein weiteres Anime-Studio gegründet namens C.A. Soa. Und da haben sie den Produzenten Masakazu Ogawa an die Spitze gesetzt. Ogawa war vorher bei Sunrise gewesen und hat einige Gundam-Serien produziert. Mhm. Also bei Gundam 00 war einer der Produzenten, bei Age, bei Iron-Blooded Orphans, bei Gundam Build Fighters, auch Executive Producer dann bei MIM Warrior at the Borderline. Und der ist jetzt der Chef von dem neuen Cyber Agent Studio. Ich denke mal, gerade mit so jemandem aus dem Mecha-Bereich, dass vielleicht der Gedanke ist, auch noch mehr Mecha-Serien zu machen. Ich meine, die hatten jetzt Brave One hatten wir jetzt 2024 und war ziemlich cool.
Mhm.
Bin ich mal gespannt, was die da raushauen. Ich meine, Cyber Agent hat durch ihre Gacha-Game im Prinzip unendlich Geld. Die können einfach produzieren, was sie wollen.
Ja, aber ich denke mal, es wird schon von ihren Marken abhängen, ne? So, wenn sie halt irgendein Mecha oder Mecha-artiges Game haben, dann sehen wir auch bestimmt Mecha-Anime dazu.
Auf jeden Fall, ja. Jetzt hat Cyber Agent halt zwei Anime-Studios mit Cygames Pictures und CA Soa.
Mhm.
Da, bin ich mal gespannt. Ich meine, die haben auch interessante Original-Anime ja jetzt halt immer gemacht, ne? Mit Zombieland Saga, mit Brave Bang Braven, wie hießen das nochmal? Mit den Maids, Akiba Maid War.
Ja.
Auch alles fantastische Serien, also. Da kann ich erstmal nicht meckern, ne? Selbst wenn die Zeug machen, was auf ihren IPs basiert, dieses Rage of Bahamut war super. Die Umamusume-Anime sollen toll sein. So, das Einzige, wo ich halt nicht so begeistert war der Grand Blue Fantasy-Anime, der war halt ziemlich lame.
Ja, also sah auch schön aus.
Ja, der sah auch schön aus, naja.
Na gut.
Können wir mal gespannt sein, was die da noch produzieren.
Jupp.
Ja. Und jetzt enden wir mit so ein paar. Ja, trivialen Sachen noch mit so ein paar sonstigen News eben. Und einmal haben wir Junji Ito. Seine Figuren sind jetzt verewigt in Dead by Daylight. Dead by Daylight ist ja im Prinzip das Fortnite für Horror.
Gott, es stimmt.
Ja, da kommt ja alles zusammen. Und ja, jetzt haben wir auch eine Kollaboration mit Junji Ito. Ich finde es schade, dass sie keine Monster oder so tatsächlich neu gemacht haben als DLC oder so, sondern dass es alles nur Skins sind für bereits vorhandene Monster in den Spielen. Das finde ich wirklich schade. Da haben wir irgendwie 8 Skins oder so sind es. 5 für Monster, 3 für Survivor. Und ich meine, die sehen cool aus, so, da kann ich jetzt nichts gegen sagen unbedingt. So gerade die lange da, diese lange, schlanke Frau und Tomie ist natürlich auch mit dabei, sind gut getroffen. Ich fänd's noch cooler, wenn das tatsächlich neue Monster gewesen wären, weil das machen die für diese Kollaboration ja sonst auch immer. So Resident Evil-Figuren kannst du spielen in Dead by Daylight und das nicht nur als Skins.
Ja, das macht auch ein bisschen Sinn. Es ist halt wild, wenn bei solchen so Crossovers alles Mögliche zusammengeworfen wird, was nicht aneinander passt. Aber das scheint ja in Ordnung zu sein. Eigentlich, die könnten sich satt essen an der Menge an japanischen Yokais und Monstern, die es gibt und Geistern. Ey.
Auf jeden Fall, ja. Ja, mal sehen, ob wir noch mehr irgendwie auch an Anime-Zeugs und Manga-Zeugs oder so da bekommen. Da wäre ja eigentlich auch noch definitiv die Möglichkeit offen, irgendwie bei Daylight. Und das ist ja auch, das Spiel ist ja auch in Japan auch ein großer Erfolg. Obwohl es irgendwie keiner mag. Das ist so ein komisches Spiel. Jedes Mal, wenn man jemanden fragt, ey, Dead by Daylight, ey, ich habe 20 Millionen Stunden drin, aber ich hasse das total.
Das ist wie League of Legends, ne?
Behavior hat auf ihrem Dead by Daylight YouTube-Account noch ein kurzes Video gepostet, wie Junji Ito das Spiel spielt, was auch ganz putzig ist, weil Junji Ito ist auch einfach eine putzige Person. Dem kann man bei allem zugucken. Also wer Dead by Daylight Fan ist, kann ja sich jetzt auf zumindest Skins freuen im Look von Junji Ito. Und dann haben wir noch zwei Sachen für Hatsune Miku Fans. Einmal kann man jetzt Hatsune Miku auf seinen Desktop klatschen. Und das nicht nur als Hintergrundbild, sondern halt als so interaktives, weiß ich nicht, wie man sowas nennt.
Oh, das ist ein uraltes Ding. Da gab es früher mal einen Begriff für, ich glaube, Fenstersitzer oder sowas, weißt du? Weil sie immer auf den Fenstern sitzen, die okay. Figürchen.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein altes Ding, etwas, was es wirklich schon ewig gibt. Und das hat Hatsune Miku jetzt auch. Auf Steam ist eine neue App rausgekommen namens Desktop Mate. Die App an sich ist Free-to-Play, da kann man dann das Maskottchen von der Firma, die das gemacht hat, Infinite Loop, sich auf den Desktop klatschen und mit der interagieren. Aber es gibt da noch einen 20-Euro teuren DLC, der dann Hatsune Miku ist.
Oh Mann.
Ja, 20 Euro finde ich auch erstaunlich. Ist jetzt das erste DLC, der da halt auch für rausgekommen ist. Und ja, da kann man halt Miku, die sitzt dann halt auf den Fenstern oder interagiert irgendwie mit der Maus und man kann sie streicheln und was weiß ich. Es ist eine nette Sache für die Hatsune Miku-Fans. Jetzt kommt ja demnächst der Anime-Film raus. Daher, ich schätze mal, das ist alles in Vorlaufaktion im Prinzip dafür. Denn was wir auch noch haben, und das ist das wesentlich größere Ding, Hatsune Miku ist jetzt auch in Fortnite.
Natürlich.
Ja. Die siebte Saison irgendwie von Fortnite, die startet an dem Tag, wo wir das hier gerade aufnehmen, am 14. Und da ist Hatsune Miku jetzt halt auch drin mit einem Music Pass, nicht mit einem Battle Pass, sondern mit einem Music Pass, weil sie kommt spezifisch zu dem Festival-Modus, zu dem Fortnite-Festival-Modus, der von Harmonix gemacht worden ist und hat sich halt an Rockband und Guitar Hero orientiert, halt ein Rhythm-Game ist. Und ja, da kann man Outfits für seine Rocker freischalten, da kann man Instrumente freischalten, da kann man auch Hatsune Miku Lieder freischalten. Ja.
Was du halt nicht machen kannst, ist Hatsune Miku beim Haufen schießen.
Ja, scheinbar nicht, ne? Also, oder vielleicht sind die Skins dann auch nutzbar im normalen Spiel. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ich glaube, diesen Musikpass kann man tatsächlich nur aufleveln, wenn man halt das Musikspiel spielt.
Okay, okay.
Ja, ich meine, ne? Es überrascht mich, dass es nicht früher passiert ist, ehrlich gesagt.
Nee, aber Miku ist wirklich eine mittlerweile alteingesessene Marke. Ne?
Ja. Die wirst du nicht los. Nie wieder. Nee. Aber ist auch nicht schlimm. Ich meine, es gibt so viele Fans davon. Finde ich ja auch eine. Und die Fan-Community rundum Hatsune Miku ist auch irgendwie ganz putzig, ehrlich gesagt.
Jo.
Ja. Sind wir durch für heute.
Sehr gut.
Ja, so ist nicht so viel Wildes irgendwie passieren. Mal, es ist eine relativ ruhige Woche noch gewesen. Alle noch betrunken vom Neujahr oder so. Ich weiß nicht. Müssen noch reinkommen ins neue Jahr.
Zeitgefühl, ne? Es ist schon der Hälfte vom Januar ist schon vorbei. Aber okay, die erste Woche zählt ja nicht. Das war ja auch nur eine halbe Woche.
Genau. Also die zählt nicht. vielen Dank wieder fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, es gibt Anime Slam, gibt es jeden zweiten Mittwoch, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Und Rolling Sushi gibt's jeden Mittwoch. Da geht's dann um die Nachrichten aus Japan. Wir sind raus für heute. Tschüss.
Ciao.